Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ja, schön, dass Sie uns gefunden haben.
Bogdan Ziza, Ukrainian artist from occupied Crimea, got 15 years in prison for pouring blue and yellow paint on the administrative building. Poet Artyom Kamardin faces up to 13 years in prison for anti-war poetry. He was tortured and raped by police. 13-year-old Masha Moskalyova was separated with her father for her drawing in support of Ukraine.
Das ist der Teil einer Performance, den Sie auf dem Performing Exiles Festival hören können. Und hier geht die Kulturwissenschaftlerin Alla Gutnikova, die nach einem Jahr Hausarrest aus Moskau selbst geflohen ist, mit BesucherInnen im Garten des Exilmuseums in Berlin spazieren. Und dabei erinnert sie an die politischen Gefangenen in Russland, die im Gefängnis sitzen, weil sie, wie gerade gehört, blaue, gelbe Farbe auf Regierungsgebäude gegossen haben, weil sie Antikriegsgedichte oder Zeichnungen gemacht haben. Mehr über das Performing Exiles Festival gleich in der Sendung. Und Sie hören außerdem, wie die Wiener Festwochen waren und warum Mitarbeiter des English Theatre in Frankfurt ihr Theater in einem Bankenhochhaus besetzt halten. Berlin ist nach fast 100 Jahren wieder zu einer Hauptstadt der Exilierten geworden. Das sagt einer der Kuratoren des Festivals Performing Exile, Matthias Lilienthal. Und die Perspektiven von KünstlerInnen aus dem Libanon, dem Iran, der Ukraine oder Russland, die treffen hier aufeinander und kommen im Performing Exile Festival in den Berliner Festspielen zusammen. Dieses Festival geht jetzt 10 Tage lang und es gibt Theater, Performances, Konzerte und ein diskursives Programm zu sehen. Ist am 15. Juni gestartet. Und wir berichten von zwischendrin, ob es sich lohnt hinzugehen oder vielmehr Barbara Behrendt tut das jetzt.
So eine ausgelassene Party hat das Berliner Festspielhaus selten erlebt. Als der preisgekrönte ukrainische Autor und Ska-Punk-Musiker Serhi Shadan am späteren Eröffnungsabend auf die Bühne tritt, sind die Stühle im Saal nur beim Tanzen im Weg. Das Haus ist voll von ukrainischen Teenagern und ihren Müttern, die inbrünstig jede Zeile der Hits von Shadan Izubaski mitsingen. Shadan und die Hunde heißt der Bandname übersetzt. Rock'n'Roll, це музика протесту! Wer kein Ukrainisch versteht, ist klar im Nachteil, denn Shadan spricht beim Konzert kein Wort Englisch oder Deutsch. Und doch ist die Ekstase ansteckend, mit der die ukrainische Community ihre Sorgen für eine Stunde wegsingt. Keine 24 Stunden später folgt die Uraufführung von Exile Promenade, ein Stadtspaziergang der russischen Künstlerin Ada Mukina. Dass ein ukrainischer Star wie Shadan beim selben Festival auftritt wie eine russische Oppositionelle, ist ein gutes Zeichen. Auch der Widerstand in Russland verdient eine Öffentlichkeit. Ada Mukina hat für ihre Exilerkundungstour durch Charlottenburg unter anderem Alla Gutnikova mitgebracht, eine Aktivistin, die in ihrer russischen Heimat unter Hausarrest stand. Eindrücklich führt sie vor, welche Schlupflöcher im russischen Gesetz ein wenig Widerstand zulassen. Zum Beispiel der Ein-Personen-Streik, bei dem eine Person ein Protestschild hochhält, es dann zu Boden legt, bis die nächste es aufhebt. Von den angekündigten Orten des Exils sehen die Teilnehmenden zwar wenig, die persönlichen Geschichten der PerformerInnen wiegen das jedoch auf. Alla Gutnikova etwa wollte als Jüdin auf keinen Fall in Deutschland leben, aber es blieb ihr nichts anderes übrig.
I didn't want to know the language in which Jews were killed, but I had nowhere else to go. And now I'm here in Berlin and I'm in love with Berlin and now I can already say eine heiße Schokolade bitte and alle zusammen gegen den Faschismus. And the only reason why I decided to take part in this project is that I have a very strong survivor guilt because I managed to escape from Russia and there were so many people who did not.
Aus Überlebensschuld mache sie bei diesem Projekt mit, weil sie aus Russland entkommen ist, die anderen gut 500 politischen Gefangenen jedoch nicht. Zwei weitere Exilstränge ziehen sich durchs Programm. Der des Nahen und Mittleren Ostens und der Afrikas. Rabih Mrouet, der bekannteste libanesische Theaterkünstler in Deutschland, steht dem Festival nicht nur beratend zur Seite, er hat mit Häresien, also Ketzereien, auch eine neue Arbeit mitgebracht. Drei Menschen aus dem Libanon erzählen auf ganz eigene Weise von der Reibung mit ihrem Herkunftsland. Eine Übersetzerin, die inzwischen in Oslo lebt, interpretiert etwa ihre plötzliche Inkontinenz als Rebellion gegen die soziale Ordnung. Die Bühnenmittel sind reduziert, ein schnarrender Kontrabass, ein Spiel mit Projektionen und Bildern. Doch so spröde die Inszenierung, so beeindruckend sind die Texte der Protagonistinnen. Ein Jammer, dass das Festival an deutschen Übertiteln spart. Auf Englisch sind die poetischen Eigenheiten in der Schnelle kaum zu erfassen. Dasselbe gilt für die bild- und wortstarke neue Arbeit des Iraners Amir Reza Kohestani, ebenfalls ein bekannter Exilkünstler in Deutschland. Blind Runner ist eine pointierte politische Beziehungsgeschichte einer inhaftierten Iranerin und ihrem Ehemann. Aus Protest wollten sie gemeinsam durch den Tunnel zwischen Calais und Dover joggen. Jetzt läuft die Gefangene von einer Gefängnismauer zur nächsten, bis der Marathon geschafft ist. Komplizierter, weil ungewohnter in der Bildsprache wird es bei den KünstlerInnen aus Afrika. Die erste Theaterarbeit des Filmemachers Lemohang Mosese aus Lesotho zeigt zwar eindringliche Bilder afrikanischer Bauern, doch wenn auf der Bühne die deutsche Nationalhymne zum Irrsinn führt, während eine Waschmaschine das zivilisatorische Unheil zu bringen scheint und zuletzt nur Särge und Wahnsinn bleiben, wirkt das in seiner Symbolik doch arg schlicht. Oder aber zu kryptisch, um es zu entschlüsseln. Ähnlich rätselhaft bleibt der afrikanische Exotismus in der Penguin Bar, die der Senegalese Ali Beta in der Kassenhalle wiederbelebt. Die Penguin Bar, das wussten wohl die wenigsten, war eine Adresse für schwarzafrikanischen Jazz und Widerstand in Berlin um 1949. Auch damals haben die KünstlerInnen mit den Afrika-Klischees der Deutschen gespielt. In der Kassenhalle findet man jetzt neben einem Ahnenschrein viel afrikanische Folklore. Fehlt nur noch die Giraffe. Wie ironisch oder kritisch das gemeint ist, ist schwer zu sagen. Die Musik, die KünstlerInnen, die Stimmung ist jedenfalls außergewöhnlich. Und deshalb wünschte man sich, die Penguin Bar würde für immer geöffnet bleiben. Zwar können Matthias Lilienthal und die Berliner Festspiele noch an ihrer Gastfreundschaft arbeiten, indem es an einem langen Festivaltag wenigstens eine Brezel zu kaufen gäbe, in dem RednerInnen wenigstens begrüßt und vorgestellt würden. Wenn Menschen, die nicht fließend Englisch sprechen, sich durch deutsche Übertitel willkommen fühlten, würden außerdem die osteuropäischen, nahöstlichen und afrikanischen Communities wohl weniger unter sich bleiben, als sie das momentan noch tun. Trotzdem, so viele junge, internationale Leute hat man in Berlin lange nicht bei einem Performance-Festival gesehen. Und Performing Exiles zeigt, welche KünstlerInnen in dieser Stadt bislang noch übersehen werden.
Barbara Behrendt über das Performing Exiles Festival in den Berliner Festspielen läuft noch bis 25. Juni. Die Tatsache, dass das Adjektiv asozial, wenn auch heute etwas weniger, aber bis vor einigen Jahren relativ normal gebraucht wurde, illustriert ganz gut, wie lange die Menschen, die zu Zeiten des Nationalsozialismus in Deutschland als solche eben als asoziale bezeichnet wurden, übersehen worden sind. Nur weil deren Leid eben nicht im Zentrum der historischen Aufarbeitung gestanden hat, konnte das Adjektiv asozial vielen als gebräuchliches Wort vorkommen. Erst 2020 hat der Bundestag die Gruppe der als asozial Stigmatisierten und während der NS-Herrschaft in Konzentrationslager verschleppten, als NS-Verfolgte anerkannt. Heute wurde in der Gedenkstätte Sachsenhausen ein Gedenkzeichen eingeweiht, das erinnern soll an die mehr als 10.000 Menschen, die im Juni 1938 im Zuge der Aktion Arbeitsscheu Reich verhaftet wurden. Über den 85. Jahrestag und das Gedenken habe ich vor der Sendung mit der stellvertretenden Leiterin der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg, mit Astrid Ley, gesprochen. Danke, dass Sie Zeit haben.
Hallo.
Also mit diesem Gedenken, mit diesem Tag heute rufen sie eine Opfergruppe ins Gedächtnis, für die es ja bisher gar kein explizites Erinnern gibt, die von den Nationalsozialisten eben als asozial gebrandmarkten. Wen meinten denn die NS-Herrscher damit?
Es ist eigentlich eine Opfergruppe, die ja weniger vergessen als gezielt verdrängt worden ist. Nach 1945, es ist ja klar, dass diese Leute da waren und die haben anfangs auch versucht, Entschädigungen zu bekommen. Die ist ihnen aber verweigert worden und die sind deswegen nach und nach aus dem Gedächtnis rausgedrängt worden. Das ist eine sehr gemischte Gruppe von Leuten. Das sind einfach Leute, die aus irgendeinem Grund in der Art, wie sie leben konnten oder leben wollten, nicht in das Bild der Nationalsozialisten gepasst haben. Und das ist ein sehr breites Spektrum, das von Leuten, die zum Beispiel arm, wohnungslos, arbeitslos sind, bis hin zu der sogenannten Swing-Jugend. Einfach Jugendliche, die in der Art, sie zu kleiden oder der Art, die Musik, die sie hörten, nicht in das Weltbild der Nazis passten.
Es gab schon vorher auch Aktionen und auch quasi Verunglimpfung von diesen als asozial gebrandmarkten Leuten und auch einen theoretischen Überbau. Aber im Juni 1938 haben dann die Nationalsozialisten diese Aktion mit dem Namen Arbeitsscheu Reich durchgeführt. Was ist da genau passiert?
Das Besondere an dieser Aktion und was eine neue Qualität zuvor her ist, ist, dass 1938 die Verfolgung der sogenannten Asozialen, die vorher von vor allem von Fürsorgeämtern, Jugendämtern, Gesundheitsämtern durchgeführt worden ist, dass die in die Hand der Kriminalpolizei geht. Und die Kriminalpolizei, das Instrument der befristeten Vorbeugehaft, das vorher schon gegen sogenannte kriminelle Häftlinge, also Häftlinge, die mehrere Vorstrafen hatten und aber abgesessen hatten, diese Leute einfach ohne richterlichen Beschluss ins Konzentrationslager sperren zu können. Das ist einfach das Neue. Und das tun die im Juni 1938 mit dieser sogenannten Aktion Asozial Reich. Und der Großteil der Verhafteten, nämlich über 6000 Männer, kommen nach Sachsenhausen.
Und was ist mit ihnen dann passiert?
Sie werden als eine neue Häftlingskategorie eingeführt. Der Begriff asozial, der schwarze Winkel, der das an der Häftlingskleidung zum Ausdruck bringt, das sind Sachen, die es vorher nicht gegeben hat. Die SS hat ja so eine Art Häftlingshierarchie und in der stehen die Asozialen eher unten. Das bedeutet für sie, dass sie in die schlechteren Baracken im hinteren Teil des Lagers kommen, dass wesentlich mehr von ihnen in eine Baracke gesperrt werden. Eine Baracke ist ungefähr so vorgesehen für 150 Mann. Und die Häftlinge, die in dieser Aktion verhaftet worden sind, die werden bis zu 400 in diese Baracken gesperrt. Das geht natürlich nicht so ohne weiteres. Die Bettgestelle werden entfernt. Es wird Stroh auf dem Boden ausgebreitet, wo sie nebeneinander auf dem Fußboden schlafen müssen. Mehrere Männer müssen sich einen Spind teilen, einen Platz am Tisch. Das ist so diese eine Benachteiligung gegenüber anderen Häftlingen. Eine andere ist, dass die ganz gezielt für schwere körperliche Arbeiten herangezogen werden. Ein Grund, der hinter dieser Aktion Arbeitsscheureich steht, ist nämlich, dass die SS, die begonnen hat, eigene Wirtschaftsunternehmen zu gründen, für diese Wirtschaftsunternehmen kostenlose Arbeiter braucht und durch diese Aktion auch versucht hat, die Konzentrationslager mit Häftlingen zu füllen. In Oranienburg ist das sogenannte Klinkerwerk, ein Werk, in dem Ziegel hergestellt werden sollen, die man an Albert Speers Großbauprojekte für Berlin verkaufen will. Und in dieses Werk aufzubauen, das ist 1938 im Entstehen, diese schwere körperliche Arbeit der Planierung und des Abrisses der Bauten, die dort stehen, da werden die Häftlinge der neuen Gruppe der Asozialen dazu gezwungen.
Und ich vermute mal, dadurch, dass das eben so benachteiligte, vulnerable Gruppen waren, die eh schon am Rand der Gesellschaft standen und bei denen ist es ja besonders schwer auch nachzuverfolgen, was mit ihnen passiert ist, weil sie oft alleine waren, nicht im Familienzusammenhang. Sie haben ihr Leben nicht in Fotos, in Briefen oder in Nachlässen dokumentiert und haben dann auch eben nichts tradiert. Und Sie haben ja eben gesagt, dass die nicht nur übersehen wurden, sondern direkt verdrängt. Aber hat das auch damit vielleicht zu tun, dass so wenig übrig geblieben ist sozusagen von Ihnen?
Das hat einerseits damit zu tun und andererseits, dass auch die Häftlinge, die deutschen Häftlinge, auf die Sie getroffen sind, die politischen Häftlinge der linken Parteien, Gewerkschaften, aber auch die sogenannten Berufsverbrecher, also die kriminellen Häftlinge, mit den gleichen Vorurteilen, mit denen auch die Nationalsozialisten an sie rangegangen sind, diesen Häftlingen begegnet sind und die im Lager nicht als Mithäftlinge, als Leidensgenossen betrachtet haben. Und das geht nach 1945 weiter. Da wird das Narrativ dessen, was wir über die Lager wissen, wesentlich von denen von der Entschädigungsgesetzgebung berücksichtigten Gruppen geprägt. Das sind einerseits die politischen Häftlinge und dann die rassistisch Verfolgten. Und als rassistisch Verfolgte gelten zu dieser Zeit aber nur jüdische Häftlinge. Andere Gruppen, die, wie wir heute wissen, die durchaus auch rassistisch verfolgt sind, wie Sinti und Roma, wie die sogenannten Asozialen. Asozialität ist ja als ein Erbmakel gesehen worden. Die haben keinen Zugang zu dieser Entschädigungsgesetzgebung. Das heißt, die Gesellschaft tritt ihnen entgegen mit der Vorstellung, dass sie zu Recht im Konzentrationslager waren. Deshalb schweigen die Leute nach 1945 über ihre KZ-Haft, weil sie einfach in einer Kontinuität der Verfolgung, der Ausgrenzung, der Diskriminierung stehen und keiner weist da besonders darauf hin, dass er im Konzentrationslager gewesen ist. Und da geht eben die Chance verloren, letztlich mit solchen Leuten zu sprechen. Die werden von den Gedenkstätten nicht interviewt, die werden nicht aufgefordert, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Und heute ist die Situation, dass wenn wir jetzt über die Gruppe der asozialen Häftlinge forschen wollen, wir das einfach mühsam aus Täterakten rausziehen müssen, was aber bedeutet, dass wir natürlich nur die Tätersichtweise, die der SS, der ausgrenzenden Gesellschaft haben und nicht das Bild der Häftlinge selbst. Die anderen Häftlingsgruppen, vor allem die kommunistischen Häftlingsgruppen, beschreiben die als unsolidarisch, als willensschwach, sind alles sehr negative Zuschreibungen. Und wir haben aber kein Gegennarrativ von diesen Häftlingen, was zum Beispiel die Ablehnung durch die anderen Häftlinge beschreiben würde, die ihnen entgegengeschlagen hat. Und das ist natürlich, deswegen ist es schwer.
Ja, gibt es denn noch Zeitzeugen heute?
Es gibt zwei weibliche Häftlinge aus dem Konzentrationslager Ravensbrück, zwei sehr alte Damen, die unter diesem Stigma asozial in Ravensbrück waren. Wenn Sie sich vorstellen, Häftlinge, die 1938 inhaftiert wurden. Und vor dem Krieg ist es schon so, dass eigentlich niemand, der jünger als 16 Jahre alt war, in ein Konzentrationslager kam. Das ändert sich im Krieg dann deutlich. Aber die Leute werden heute 100. Also mir ist niemand bekannt aus dieser Gruppe der Asozialen. Wir hatten heute bei der Veranstaltung mehrere Enkel, also Kinder und Enkel solcher Häftlinge dabei. Und das war eben sehr anrührend, weil man mitgekriegt hat, dass die im Familienkreis doch auch über ihr Schicksal erzählt haben. Und wenn man also da anfangen will zu forschen, wird man in diese Familiennarrative versuchen zu müssen einzufangen. Also mit Kindern und Enkeln über deren Erinnerungen, die uns natürlich nicht eins zu eins das Leiden dieser Betroffenen wiedergeben können, aber die immerhin uns dann doch so ein bisschen deren Sicht vielleicht ersetzen können.
Aber da ist die Forschung und die Dokumentation quasi erst am Anfang, ne?
Ja, das ist erst ganz am Anfang.
Wie sieht denn das Mahnmal aus, das Sie heute eingeweiht haben?
Das ist ein sehr, sehr schlichtes Mahnmal, ein fast kleines Mahnmal. Es steht in der Mitte zwischen vor allem großen Mahnmälern, wie sie die Arbeiterwohlfahrt oder die der Gewerkschaftsbund, die Sozialdemokratische Partei und so weiter für ihre Opfergruppen errichtet haben. Es ist ein bescheidener, kleiner, kortenstählerner, stelenförmiger Stab mit einem schwarzen Winkel drauf.
Das ist ein schwarzes Dreieck, ne? Winkel habe ich mir immer so vorgestellt, als ob das nur irgendwie zwei Linien wären, aber es ist eigentlich
ein
schwarzes Dreieck.
Nein, es ist ein Dreieck. Genau, der Begriff des Winkels kommt. Ich weiß auch nicht, Sie haben recht, ja, Sie haben recht. Das ist eigentlich ein Dreieck, ein schwarzes Dreieck.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei diesen wichtigen Forschungen. Vielen Dank für das Gespräch, Astrid Ley.
Sehr gerne.
Rohkunstbau ist eine Ausstellungsreihe, die tatsächlich die ersten 5 Jahre ab 1994 in einer Betonhalle im brandenburgischen Lübben stattgefunden hat. Und dann scheint es wohl nicht mehr genug leerstehende Rohbauhallen gegeben zu haben. Und was sonst steht noch in Brandenburg leer? Klar, Schlösser. Ist auch der schönere Clash, zeitgenössische, internationale, oft urbane Kunst aufs Land zu bringen, in ein Barockschlösschen zum Beispiel, wie das von Altdöbern. Und das ist auch idyllisch, aber auch verfallen. Normalerweise kommt man da also nicht rein. Ein Grund mehr, auf Rohkunstbau 28 zu fahren. Michaela Gericke war schon da.
Endlich ist es wieder offen, das dreigeschossige Barockschloss, noch mitten in der Sanierung. Gleich hinter dem Eingangsbereich geht es ins holländische Zimmer mit mattgrünen, ornamentierten Wänden und idyllisch anmutenden historischen Szenen. Mittendrin steht auf hellem Holzparkett ein alter Stromverteilerkasten, besprüht von Banksy, dem britischen Streetart-Künstler. Eine Banksy-typische Ratte hält nicht wie sonst ein Herz, sondern ein Peace-Zeichen wie einen Luftballon an der Leine. Der Stromkasten, ein symbolträchtiges Objekt an diesem Ort der Transformation.
Diese Region ist ja völlig im Umbruch.
Arvid Böllert, Augenarzt in Lübben und Initiator des Kunstprojekts Rohkunstbau.
Nicht mal einen Kilometer Luftlinie haben sie ja den ehemaligen Tagebau, wo jetzt ein See entstanden ist, aber der noch lange nicht nutzbar ist, weil es lebensgefährlich ist, dort ans Ufer zu gehen. Und das ist eine Landschaft mit Zukunft. Und in diese Zukunft gehört natürlich auch zeitgenössische Kunst.
Kunst, die auf die Herausforderungen unserer Zeit reagiert. Für Rohkunstbau 28 ist sie nicht ganz aktuell. Doch für ihren thematischen Titel wurde Kuratorin Heike Fuhlbrügge bei Sammlern und in renommierten Galerien fündig.
Der Ort ist jetzt sehr museal fast. Also steht natürlich immer unter Beobachtung des Landesdenkmalamtes. Und da kann jetzt site-specific kein Künstler arbeiten. Das ist schwierig. Aber wenn ich Künstler gefragt habe, die haben mir halt auch öfter Arbeiten vorgeschlagen zu diesem Thema.
Endlich Frieden, die Sorge um sich und die anderen. Ein sperriger Titel, der vor allem Sehnsucht vermittelt. Denn von Frieden keine Spur. Olena Pronkina, 35 Jahre alt und in Usbekistan geboren, präsentiert mehrere Arbeiten, Gemälde und Objekte aus dem vergangenen Jahr. Die Künstlerin hat in Kiew gelebt und gearbeitet, vor über einem Jahr konnte sie nach Berlin fliehen. Ihre Art zu malen habe sich seitdem sehr verändert.
I think it changed in its form.
Ihre Kunst hat sich formal geändert, sagt sie. Vor dem Krieg war sie eher daran interessiert, den Körper als etwas Abstraktes darzustellen. Nach dem Angriffskrieg und der Flucht hierher wurden ihre Arbeiten erzählerischer.
Became more narrative.
Ernst und besorgt wirkt die Künstlerin. Auf einem Gemälde wirken ein paar Köpfe wie in eine dunkle Landschaft gebettet. Einige sind von Grashalmen bedeckt. Dieses Gras verdeckt und es offenbart zugleich etwas, so Olena Pronkina. Das entspricht ihren Gefühlen in dieser Zeit. In Deutschland hat Olena Pronkina zwar Schutz gefunden, doch täglich ist da die Sorge um die Familie in der Ukraine. Eines ihrer größeren Gemälde steht auf der Galerie im Lichtsaal. Hinter dem Fenster öffnet sich der Schlosspark zum See hin. Fast meditativ, still und zugleich erschreckend wirken auch ihre Plastiken aus Ton. Ungewöhnlich geformte Köpfe, Gesichter zwischen Schlaf, Tod, Erwachen. Die Werke der internationalen Künstler und Künstlerinnen kontrastieren mit den in der Regel aufs Schönste restaurierten Räumen. Die Kuratorin Heike Fuhlbrügge konnte allerdings auch ruinöse Räume für die Kunst öffnen. Der große Bildschirm der Videoinstallation Jailbreak Brennan von Bertram von Undal steht auf einfachen Fußbodendielen. Drumherum rohe Wände, darüber eine gesicherte, offene Decke. Mit dem interaktiven Videospiel fragt von Undal aus Dänemark danach, wie weit wir gehen, um uns selbst zu retten. Wie viel Schuld spreche ich einem Menschen zu, um selbst verschont zu bleiben vor Strafe? Endlich Frieden? Das pinkfarbene Gewehr mit der Aufschrift Protect Kids, Not Guns wirkt etwas plakativ. Die amerikanische Aktivistin Andrea Bowers hat es 2018 geschaffen. Wenngleich die zeitgenössischen Arbeiten nicht für das Schloss und seine Säle oder gar darin entstanden sind, wie das an manch anderen Orten früher der Fall war, das Barockgebäude in Altdöbern ist mit Rohkunstbau 28 wieder zu entdecken. Der Spannungsbogen zwischen historischem Ambiente und zeitgenössischer Kunst ist gelungen.
Das ist nur für diese Veranstaltung, unsere Ausstellung hier, auch jetzt noch zugänglich. Und das Schloss ist ja weiterhin eine Baustelle, ne? Viele Denkmalschützer, die in der Landesdenkmalpflege unterwegs sind, die sagen, das ist im Prinzip das Niveau von Sanssouci oder von Dresden. Eine andere Nutzung für dieses Schloss, die klassische, ne, kommerzielle Nutzung, die ist hier eigentlich nicht möglich. Da können Sie auch kein Geriatriezentrum oder eine Klinik oder ein Bürogebäude draus machen. Das ist kulturhistorisch Gott sei Dank zu wertvoll.
und anzugucken auf der Rohkunstbau 28.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Thomas Jedicke.
Ein Zusammenschluss verschiedener Verbände aus Kunst und Kultur in Berlin hat in einem offenen Brief vor einer Bedrohung des einzigartigen Kulturökosystems der Stadt gewarnt. Das berichtet das Online-Portal nachtkritik.de. Aktuell stünden nur 3% aus dem Gesamtvolumen des Berliner Haushalts zur Verfügung, heißt es in dem Schreiben. In ihrem Koalitionsvertrag hätten sich die Regierungsparteien CDU und SPD dazu bekannt, die Berliner Kulturszene in ihrer Vielfalt und Freiheit zu schützen. Diesem Bekenntnis komme nun eine außerordentliche Bedeutung zu. Zu den Unterzeichnenden zählen neben Theatern wie der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Gruppen wie Rimini-Protokoll und Shishi-Pop, aber auch verschiedene Museen, Chöre und Orchester. In Wien ist nach Angaben des österreichischen Staatsschutzes möglicherweise ein Anschlag auf eine Veranstaltung für sexuelle Vielfalt vereitelt worden. Unmittelbar vor der sogenannten Regenbogenparade, an der gestern mehr als 300.000 Menschen teilnahmen, um ein Zeichen für die Rechte von schwulen, Lesben und transsexuellen Menschen zu setzen, nahm die Polizei 3 junge Männer fest. Bei Hausdurchsuchungen stellte sie Beweismaterial sicher, unter anderem eine Axt, Messer, Wurfsterne, Handys und Datenträger. Silke Hane.
Die Verdächtigen im Alter von 14, 17 und 20 Jahren seien vor Beginn der Veranstaltung aber festgenommen worden. Sie hätten einen Anschlag mit Messer oder einem Kfz geplant. Die 3 sollen mit dem sogenannten Islamischen Staat sympathisieren und sich online radikalisiert haben. Sie sind österreichische Staatsbürger bosnischer bzw. tschetschenischer Herkunft. Einer der Verdächtigen sei der Polizei bereits bekannt gewesen, hieß es, ebenfalls im Zusammenhang mit Terrorhandlungen.
Die Geschichte der DDR bekommt nach Ansicht des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, in den Schulen keinen ausreichenden Raum. Die Zeit, in der sich im Geschichts- und Sozialkundeunterricht mit der DDR beschäftigt werde, sei viel zu kurz und beschränke sich vorwiegend auf das Abfragen geschichtlicher Daten, sagte der SPD-Politiker dem SWR. Viele Westdeutsche hätten zudem nur ein geringes Interesse an Ostdeutschland und Osteuropa. Der Blick dürfe nicht immer nur nach Paris gerichtet werden, sondern zum Beispiel auch nach Warschau. Die oft eingeschlafenen Ost-West-Städtepartnerschaften müssten mit neuem Leben gefüllt werden, so Schneider.
Ein 24 Jahre alter Vertrag könnte das English Theatre in Frankfurt vielleicht retten. Das ist das größte englischsprachige Theater auf dem europäischen Kontinent im Galileo-Hochhaus an der Gallusanlage in Frankfurt. Das gehörte bis vor 10 Jahren der Commerzbank. Die hat das Hochhaus aber an ein südkoreanisches Konsortium verkauft und das wiederum an eine in Singapur registrierte Gesellschaft. Capitaland heißt die. Und Commerzbank vermietet aber immer noch und möchte gern zu Anfang kommenden Jahres ein leeres Haus übergeben. Also ohne das English Theater, hat also den Mietvertrag gekündigt und klagt auf Räumung. Und dagegen hat gestern Abend das Theaterpublikum protestiert auf einer Art Solidaritätsversammlung und auch die Stadt Frankfurt unterstützt. Und die braucht ja auch noch woanders Platz für Theater. Aber alles der Reihe nach. Ich spreche darüber mit unserem Korrespondenten in Hessen, mit Ludger Fittkau. Guten Abend.
Hallo Frau Perkovic.
Das English Theater ist also gerade besetzt. Und was ist das für ein Vertrag, der die Hochhausbesetzer jetzt hoffen lässt?
Ja, es ist ein Mietvertrag, der, Sie haben es gesagt, schon mehr als 20 Jahre alt ist und das Theater besteht darauf, dass der auch noch gültig ist, weil damals ein sozusagen städtebaulicher Vertrag auch mit der Stadt im Boot geschlossen worden sei, der garantiert, dass dort immer kulturelle Nutzung möglich ist, egal wer dieses Hochhaus besitzt. Und das ist der Hintergrund dieser Auseinandersetzung. Jetzt wird aber eine Räumungsklage angestrengt durch die Commerzbank, die ja immer noch zuständig sitzt, immer noch im Haus agiert. Und der Intendant Daniel Nicolai, der Intendant des Englischen Theaters, sagt dazu Folgendes.
Wir haben ja gesagt, okay, wir gehen nicht raus, weil das wäre viel, viel schädlicher, wenn wir das räumen würden. Die ganzen Arbeitsplätze wären weg, das Theater wäre wahrscheinlich für immer weg, für die Stadt Frankfurt ein herber Verlust. Es ist einfach besser abzuwarten, bis das gerichtlich geklärt ist. Und deshalb ist das jetzt wie so eine Art elegante Hausbesetzung. Wir spielen einfach weiter. Ich glaube auch mit Unterstützung der Stadt.
Ja, in der Tat, Sie haben es auch schon gesagt, die Stadt unterstützt es. Gestern Abend waren wirklich hochrangige Personen aus der städtischen Verwaltung und der Oberbürgermeister vor Ort und die Kulturdezernentin Ina Hartwig, die dann auch eine Stellungnahme gestern Abend abgab.
Hier haben wir natürlich eine besondere Situation, dass das Haus gefährdet ist durch die Mietsituation. Und darüber wird natürlich im Moment auch viel politisch diskutiert. Darüber bin ich auch sehr froh, dass das Haus so viel Unterstützung erfährt von der Bundeskulturministerin bis zum Oberbürgermeister, von mir selbstverständlich auch als Kulturdezernentin, aber auch die ehemalige Oberbürgermeisterin Petra Roth hat sich bekannt zum Englischen Theater. Also das ist schon mal eine sehr gute Erfahrung, die wir hier machen und die, glaube ich, dem Haus auch sehr gut tut.
Das hat man auch gemerkt, dass der Intendant und auch die Betreiber des Hauses sind ja Ehrenamtliche, die dort sich engagieren in diesem Privattheater, dass die das gut finden, dass die Stadt da ist. Aber wie es jetzt aussieht, müssen die Gerichte das entscheiden und bis dahin will das Theater aber weiterspielen.
Und konnte die Kulturdezernentin da nicht vorher vermitteln? Was hat die Stadt Frankfurt denn überhaupt getan?
Ja, die Stadt Frankfurt hat ja diesen Vertrag ins Spiel gebracht. Der ist auch wichtig. Der städtebauliche Vertrag, der aus dem Jahr 1999 stammt, das ist natürlich ein wichtiges Argument vor Gericht auch. Und die Stadt steht auf dem Standpunkt, da muss auch jetzt der jetzige Eigentümer sich dran halten. Wenn er verhandeln will, dann ist die Stadt auch bereit, als Mieterin für das Theater einzustehen. Das hat sie auch gesagt. Also die Stadt möchte dieses Theater dort an diesem Standort erhalten und hofft jetzt, dass das Gericht entweder eine Entscheidung bringt oder dass in Gesprächen mit dem Investor doch noch was möglich ist.
Und das ist für das English Theater ja gar nicht leicht, weil wenn man das jetzt googelt, sieht man auch, dass ständig neue Premieren und Stücke aufgeführt werden. Also das läuft trotz Räumungsklage weiter da, ja?
Ja, und zwar seitdem die Räumungsklage eingereicht wurde, sind schon mehrere tausend Menschen dort im Theater gewesen. Das ist wirklich sehr erfolgreich und auch weitgehend ausverkauft. Es ist wie so eine Instandbesetzung, elegante Instandbesetzung, hat der Intendant gesagt. Es geht weiter, aber es ist natürlich alles sozusagen prekär. Und das ist auch ein Problem, das zum Beispiel bei der Personalsuche eine Rolle spielt. Die brauchen eigentlich jetzt einen technischen Leiter und sie kooperieren mit einem Londoner Theater bei den Produktionen. Und da ist auch große Unsicherheit jetzt auf der Insel.
Natürlich ist es auch in London so. Also wir können das beruhigen, weil wir da ein ziemlich gutes Image haben. Aber die Castingdirektoren, wir haben nur einen, der da einlädt, das Casting vorbereitet. Natürlich muss der den Schauspielern erklären, weil die sind dort sehr auf Social Media und Twitter, was denn mit dem English Theater los ist. Und wir garantieren halt, dass wir alle Verträge erfüllen. Selbst wenn wir gezwungen würden, den Spielbetrieb abzubrechen, dann würden wir eben die Gehälter trotzdem auszahlen. Auch dank Stadt Frankfurt, die gesagt hat, okay, diese Subventionsentscheide sind ja da, wenn es zu so einer Betriebsunterbrechung, die Stadt spricht immer nur, worst case ist eine Betriebsunterbrechung, dass sie uns dann helfen würde.
Ja, aber man ahnt, das ist problematisch, gerade bei großen Musical-Produktionen, und das macht das Theater, braucht man London, und da ist eben auch die Unsicherheit jetzt schon angekommen.
In Frankfurt sind alle für das English Theater. Gibt es denn auch von den Investoren aus Singapur oder von der Commerzbank irgendwelche Aussagen?
Die Kulturdezernentin Ina Hartwig sagte mir gestern Abend, dass die Commerzbank eigentlich gesprächsbereit ist. Das ist natürlich auch kein guter Imageerfolg für die Bank, jetzt da vor Gericht zu ziehen gegen eine Kultureinrichtung. Mhm. Mit den Investoren aus Singapur ist es wohl schwieriger. Wobei man natürlich sagen muss, wir haben jetzt eine Situation in der Stadt, dass durch Corona sowieso die Banker, das ist, wir sind ja in einem Bankgebäude mit dem Theater auch drumherum, oft gar nicht da sind. Viele Gebäude stehen leer. Eigentlich ist eine kulturelle Nutzung oder eine andere soziale Nutzung sehr sinnvoll, um auch wieder die Arbeitsplätze in den Banken attraktiver zu machen. Man kann dann mal nach der Arbeit auch vielleicht sich treffen und ins Theater gehen. Das sind ja Diskussionen, die ohnehin geführt werden jetzt, dass man das belebt. Und genau diese Diskussionen müssen jetzt eigentlich geführt werden.
Und dann gibt es ja in Frankfurt aber noch wegen einer anderen Bühne Diskussion, und zwar wegen der maroden städtischen Bühne. Die ist gar nicht weit weg, nur ein paar hundert Meter entfernt. Warum ist die Situation da denn seit auch langen Jahren, also seit fast einem Jahrzehnt so verfahren?
Da geht es letztendlich auch um Grundstücksfragen, gar nicht so unähnlich, um sogenannte Public-Private-Partnership-Konzepte, Investoreninteressen im Bankenviertel. Der Hintergrund ist, dass eigentlich die Kulturdezernentin Ina Hartwig ursprünglich die jetzige Doppelbühne mit Oper und Schauspiel zerteilen wollte und eine Sparte auf ein bisher noch privates Grundstück in der Nähe legen wollte, das der Sparkasse Frankfurt am Main gehört. Die ist aber nicht mehr in kommunaler Hand, eine Tochter der Landesbank Helaba. Und die Verhandlungen mit diesen Banken sind bisher nicht weitergekommen. Da geht es um viel Geld. Da geht es auch um die Frage, kann die Stadt das Grundstück erwerben? Die Stadt möchte auf kommunalem Boden bauen. Sie will eigentlich keine Bank dazwischen haben. Jetzt auch gerade mit der Erfahrung der Investierte kann man das auch verstehen. Und deswegen kommt man da im Augenblick nicht so recht weiter. Die sogenannte Spiegellösung am jetzigen Standort, das heißt beide Theater quasi gegenüber zu spiegeln, Oper und Schauspiel, das würde in eine Grünanlage eingreifen, die aber sehr, sehr hohen ökologischen Wert hat für die Stadt. Der Luftzug wird dort für die Stadt gewährt. Das sind auch alte Bäume. Also das wird als sehr problematisch gesehen. Das ist zwar die Lösung, die Kulturdezernentin favorisiert, aber sehr umstritten in der Stadt.
Jetzt ist das ja alles da ziemlich dicht, ne? Die städtischen Bühnen, das English Theater und das Jüdische Museum ist in der Nähe, MMK 2 und die Alte Oper, so dass manche eben diese Idee von der neuen Kulturmeile hatten. Was wird denn jetzt daraus, wenn einige Orte überhaupt nicht mehr so sicher sind?
Die Idee ist eigentlich immer noch eine gute Idee, weil Sie haben es aufgezählt, das ist so etwa ein Kilometer vom Main bis zur Alten Oper, wo wirklich eine Menge Kultureinrichtungen sind und mit einer Trennung der beiden Sparten, dem Schauspiel auch an dieser Meile, könnte man das alles sehr stark aufwerten. Deswegen will man auch das English Theater dort behalten. Und das forderte gestern Abend auch Hilime Aslana, das ist die Frankfurter Stadtverordnetenvorsteherin, also Parlamentschefin sozusagen in der Stadt mit türkischem Migrationshintergrund. Sie war auch gestern Abend vor Ort.
Es muss hier bleiben, weil Frankfurt ist die internationalste Stadt Deutschlands und hier leben Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern und das English Theater ist ja nicht nur in Frankfurt bekannt, sondern über die Stadtgrenzen sogar bundesweit bekannt. Und eine internationale Stadt ohne English Theater kann ich mir nicht vorstellen. Was wäre unsere Stadt? Wir sind froh natürlich um die Bankentürme, aber das ist nicht alles. Die Menschen, die hier leben, die wollen ja Kultur erleben und deswegen gehört es genau hierhin.
Sagt Hilime Aslana, die Stadtverordnetenvorsteherin von Frankfurt am Main.
Und das ist ja eigentlich verwunderlich, weil Frankfurt ja gerade einen Kulturentwicklungsplan gestartet hat und alle aufgerufen hat, die Kultur machen, zusammen nachzudenken und sich zu beteiligen für mehr kulturelle Teilhabe, Digitalisierung und auch was für die freie Kulturszene was zu tun. Also diese Beteiligungsphase läuft gerade. Und auch Hessen hat ja im Februar gerade einen Masterplan Kultur mit ähnlichen Zielen veröffentlicht. Und alle haben auch immer davon geredet, dass es zu wenig Raum gibt, dass man irgendwie Raum schaffen muss. Wie passt das denn jetzt zusammen mit diesen aktuellen Fällen?
Ja, Sie sprechen etwas Wichtiges an. Hessen ist da auch im Boot, sollte im Boot sein. Frankfurt ist die größte Stadt Hessens, ist ein wichtiges kulturelles Aushängeschild auch für das Bundesland. Der jetzige Ministerpräsident Boris Rhein kommt aus Frankfurt am Main, ist Frankfurter. Ich denke, er müsste sich da einschalten. Die Forderung gibt es auch, dass er sich da einschaltet, dass er jetzt auf höchster Ebene mit der Hessischen Landesbank, ja, die er ja auch mit kontrolliert, spricht. Also da muss eben auch Frankfurt Unterstützung bekommen vom Land und ich hoffe, dass das jetzt auch passiert.
Vielen Dank, Ludger Fittkau, über besetzte Hochhäuser in Frankfurt und marode Theaterbühnen. Vielen Dank.
Danke auch.
36 Produktionen samt 8 Uraufführungen bringen die Wiener Festwochen in diesem Jahr auf die Bühnen und das Kunstfestival, das gern hätte, dass sich die Sparten Theater, Jazz, Theater, Tanz, Musik und what have you gegenseitig befruchten, das ist noch zu haben bis kommenden Mittwoch. Sie könnten also noch die Mixed-Media-Installation von Laure Provost betrachten oder die Kammeroper Sibyl des südafrikanischen Künstlers William Kentridge ansehen. Martin Pesel wertet das Programm der vergangenen Wochen seit Mitte Mai aber schon mal aus.
Christoph Slachmölder kann mit einem Lächeln nach Hause fahren. 5 Ausgaben der Wiener Festwochen hat der Belgier als Intendant verantwortet. Er geht so überfallartig, wie er 2018 kam, als die damals neue Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler jemanden brauchte, der bei den Festwochen Feuerwehr spielt. Eilig programmierte Slachmölder bewährte Festivallieblinge der Vergangenheit und plante, seine eigene kuratorische Handschrift in den folgenden Jahren zu präsentieren. Nur wurden diese Jahre dann von der Corona-Pandemie zerschossen. Weiterhin fand nur statt, was irgendwie ging. Publikum und Presse wurden ungeduldig. Manche jammerten laut angesichts der anstehenden Vertragsverlängerung. Mit Slachmölders Bestellung an die renommierte Kulturinstitution Beaux-Arts in seiner Heimatstadt Brüssel hat sich das Thema sowieso erledigt. Dafür fuhr der Intendant in seiner nunmehr letzten Saison noch einmal ein dichtes Programm auf, das präpandemisches Festival-Feeling ausstrahlte, mit eindeutigem Fokus auf internationalem Sprechtheater. Die polnische Produktion Pieces of a Woman in ungarischer, die litauische Onkel Vanya in serbischer Regie begeisterten das Publikum. Beide ließen eine Renaissance dieser langen, anstrengenden Abende erkennen, für die sich alle feiern dürfen, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Ganz so wie Julien Gosselins opulenter Weltuntergangs-Rave Extinction, Auslöschung.
Wir haben die Fenster offen vorgefunden, mit Blick auf das Meer. Von den Inseln, Pracht und Servi, die Schatten der Tod.
In 5 Stunden erlebte das Publikum einen größenwahnsinnigen Mix aus 3 unterschiedlichen Teilen. Einem DJ-Set zum Mittanzen, einem Hybrid aus Schnitzler und Hoffmannsthal-Prosa als bilingualem Live-Schwarz-Weiß-Filmdreh und einer Extraportion Thomas Bernhard. Hat der Franzose Gosselin die österreichische Seele anhand unserer Literatur durchschaut? Zumindest er ist sich dessen sicher. Kleiner, bescheidener, aber nicht minder klug und überraschend knackig meldete sich der Argentinier Mariano Pensotti in Wien zurück. Mit La Obra, das Stück, erzählte er mit mehreren doppelten Böden die Geschichte eines Dorfes, das die Biografie eines KZ-Überlebenden jährlich als monumentale Bühneninstallation aufführt. Einer der unerwarteten Hits in diesem Jahr. Andere Prestigeprojekte blieben dagegen hinter den Erwartungen zurück. Die Uraufführung Verwandlung eines Wohnzimmers, für die der Regisseur Toshiki Okada dem Komponisten Dai Fujikura dessen ersten Bühnenkompositionsjob bescherte, war nicht mehr als ein typisch schrulliges Okada-Stück, diesmal halt mit musikalischer Begleitung durch das Klangforum Wien. In ihrer ersten Opernregie schaffte es Marlene Monteiro Freitas nicht, ihre Talente als Choreografin in das strenge Korsett einer Oper zu integrieren. Tanz- und Klassikfans blieben gespalten.
Was tut denn ihr Vater da?
Was haben Sie?
Fall ich hier an, fall, kennengehrt dieser Mensch nicht über die Schwelle.
Und das britische Theaterwunderkind Alexander Seldin zeigte ein handwerklich und schauspielerisch exzellentes Drama, beruhend auf Confessions seiner australischen Mutter, das sich aber im Gegensatz zu früheren Arbeiten höchst konventionell ausnahm.
Are you thirsty?
Yes, I made a lot of juice.
In der Vielfalt der Gastspiele und internationalen Co-Produktionen fallen diese Nicht-Ganz-Hits kaum ins Gewicht. Das Publikum kehrte nach Corona zurück und blieb auch sitzen. Die Stimmung war gut. Auch das lange verschobene Recherche-Antikenprojekt Antigone im Amazonas des Entigent fand endlich statt und wurde bejubelt. Der Regisseur Milo Rau konnte danach gleich in Wien bleiben. Ab 1. Juli übernimmt er die künstlerische Leitung der Festwochen.
Martin Pesel über die Wiener Festwochen 2023. Und jetzt noch der Blick auf morgen und was so in den Feuilletons steht, die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel.
Die Überschriften in den Feuilletons vom Montag lassen ganz besonders aufmerken. In Puddinggewittern, titelt Jan Wiele in der Frankfurter Allgemeinen. Damit spielt er auf eine Kritik eines Tokotronic-Mitglieds an, das die Band Rammstein haltungslose Puddingmasse genannt hat. Und natürlich denkt man bei dieser Überschrift auch an In Stahlgewittern, Ernst Jüngers literarisches Debüt über seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg. Ein Buch, das für einige Kritiker kriegsverherrlichend ist. Ganz klar steht Rammstein in einer Tradition der, wie auch immer, banalisierten Ästhetik des Bösen, schreibt Wiele. Die empört gestellte Frage, wie kann man überhaupt in ein Konzert von Rammstein gehen, ist aber bigott. Ebenso empört könnte man fragen, warum jemand ein Theaterstück von Sarah Kane anschaut, eine Operninszenierung von Calixto Bieto oder gar einen Horrorschocker wie den Eurovision Song Contest. Die Mächtigen entscheiden, was wahr ist, titelt die Neue Zürcher Zeitung. Das verblüfft erstmal alle, die, bewusst oder unbewusst, Vertreter der Korrespondenztheorie der Wahrheit sind, also der Annahme, dass Wahrheit vorliegt, wenn Vorstellungen mit der Wirklichkeit übereinstimmen. In Russland aber gilt gerade, wahr ist, was Putin sagt. Das gilt auch für die Geschichtswissenschaften. Dazu schreibt der russisch-schweizerische Schriftsteller Michail Schischkin in der NZZ: In Putins Reden und Aufsätzen wird die ohnehin schwierige russisch-ukrainische Vergangenheit brutal vergewaltigt und verzerrt. Seine Hofhistoriker lieferten dem Diktator haarsträubende historische Begründungen für den Krieg gegen die Ukraine. Dabei wird die Geschichtsfälschung selbstverständlich als Kampf gegen die Geschichtsfälschung getarnt. Die FAZ-Überschrift »Märchentiere auf dem Meeresgrund« klingt erst einmal freundlich verträumt. Aber gleich im ersten Satz des Artikels macht der ukrainische Historiker Konstantin Akinscha klar, dass es hier um die Zerstörung des Staudammes in der Ukraine geht und die verheerenden Folgen für Museen. Besonders schmerze der Verlust des Museumshauses von Paulina Reiko, einer anerkannten Vertreterin der naiven Kunst. Die einsame Reiko bemalte die Wände ihres einsamen Dorfhauses. Sie gab all ihre Ersparnisse für Farben aus. Sie bemalte Wände und Möbel, Elektrokabel und Schalter, bis Engel und Märchentiere alle 7 Räume ihres Heims bevölkerten, schreibt Akinscha. Doch das magische Haus von Reiko wurde überflutet. Es ist unwahrscheinlich, dass die fragilen Wände des Hauses die Überschwemmung überstehen. Mehr über ukrainische Kunst gibt es in der Taz zu lesen, in einem Artikel mit der Überschrift »Verwischte Verwesung«, die leider wörtlich zu nehmen ist. Den Artikel über diese Berliner Ausstellung lesen Sie bitte selbst, denn zum Schluss soll hier noch Zeit für etwas Heiteres sein. »Heute unter den Eichen« lautet eine Überschrift in der FAZ. Denn in der Straße unter den Eichen, in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Wohnhaus des Autors Arno Schmidt im niedersächsischen Bargfeld, befindet sich das Haus der Arno-Schmidt-Stiftung. Und dort wurde nun die Ausstellung »Leser, ach du lieber Gott« eröffnet. Die kreist darum, wie Leser versuchten, Kontakt zu dem von ihnen teils verhassten, teils geliebten Schriftsteller aufzunehmen. Ein Leser kam zwischen 1971 und 1978 mehrfach nach Bargfeld, meldete sich aber nie bei Schmidt am Zaun, sondern hängte stattdessen Beutel mit Nahrungsmittel daran, Opfergaben für den Gott in Haus Nummer 37, schreibt Michael Mertens und erzählt weiter, ein Ehepaar aus Buenos Aires habe Schmidt einen Schinken aus eigener Herstellung geschickt und ihm geraten, »Lassen Sie ihn bitte von Ihrem Metzger ausbeinen. Wenn man's nicht kann, sticht man sich dabei leicht in den Bauch.«
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit mit mir, Vivian Perkovic. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.